In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 11. März 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Wir fahren nach Neckarwestheim. Vor 10 Jahren war und ist Fukushima geflutet worden. Was nie für möglich gehalten wurde, war geschehen. Und die atomare Katastrophe hält an. Am Wochenende, 7. März, war in Neckarwestheim eine Kundgebung. Da steht und läuft noch in Baden-Württemberg ein Atomkraftwerk. Geplantes Ende, 31.12.2022. Die Atomgruppe Freiburg war dabei. Ich sprach mit Inko Falk. Edeka Bauer Konstanz, wir lieben Betriebsrat, da machen wir mit. Realsatire aus der Sendung Arbeitsunrecht zur Betriebsratsbildung bei Edeka Bauer Konstanz. Aufregerle der Woche, Vandalismus in der Ortenau. Die lokalen Zeitungen in der Ortenau sind empört. Vandalismus und vagabundierende Jugendliche überall. Mit der Corona-Pandemie wurde der Langeweile in der Provinz nun der Gipfel aufgesetzt. Die paar wenigen Orte in Kleinstädten und Dörfern der Region sind wegen Virus geschlossen. Was einem da noch übrig bleibt, hält sich in Grenzen. Die Reaktionen darauf sind stark und unverhältnismäßig. Viele Maßnahmen zeugen von Kleinbürgertum und Boniertheit. Da bleibt nur eine sachliche Berichterstattung bei Radio Dreieckland mit einer Prise Humor gewürzt. Die aktuelle Redaktion präsentiert das Aufregerle der Woche. Der Spargel wächst, das Stechen fängt an. Zur Situation von Wanderarbeitern, männlich, weiblich, divers, in der Spargelernte. Guten Appetit. Katrin Beiner veröffentlichte zusammen mit Stefan Dittel im März im Unrast Verlag das Buch Die moderne WanderarbeiterInnen, ArbeitsmigrantInnen im Kampf um ihre Rechte. Ein Gastbeitrag von Radio Korax Halle. Heute ist Fukushima-Tag, genauer gesagt vor 10 Jahren ist Fukushima durchgebrannt. Sprich, es gab den Riesenunfall, die Riesenkatastrophe in Japan. Und ich bin jetzt verbunden mit Ingo Falk von Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Fukushima-Tag bzw. Erinnerung an die Katastrophe. Aber wir haben natürlich hier in Freiburg bzw. in Baden-Württemberg bzw. am Neckar noch ein anderes Atomkraftwerk. Das steht immer noch und produziert zumindest bis zum 31.12.2022. So der momentane Plan. Es geht einfach um Neckarwestheim 2. Und dort war am vergangenen Sonntag eine Demonstration und die hat natürlich alles unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg war dabei, das heißt, die hat dahin auch ein bisschen mobilisiert und du, Ingo, warst auch dabei.
Ja, genau. Wir sind gemeinsam mit dem Zug hingefahren, in einer größeren Gruppe, genau.
Wie groß war denn die Gruppe?
Also wir waren jetzt unmittelbar zu 10 auf der Fahrt, aber insgesamt waren 12 Leute hier aus der Region Freiburg dort.
Das sind eigentlich ganz schön viele hier, vor allen Dingen, wenn das durchaus ein bisschen weiter weg liegt. Aber ich meine, so ein Atomkraftwerk, wenn da was passiert, dann verteilt sich ja die entsprechende Strahlung bzw. das, was sich da verteilt, über ein größeres Gebiet. Was war eure Intention, nach Neckarwestheim zu fahren?
Ja, die Intention ist natürlich, dass wir in Baden-Württemberg nach wie vor Atomstrom produzieren, obwohl es einen angeblichen Atomausstieg gibt. Und das ist natürlich ein Zustand, über den wir nicht erfreut sein können, den wir eigentlich ständig bekämpfen müssen.
Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg ist natürlich hier in Freiburg, da haben wir normalerweise Fessenheim gehabt. Fessenheim, ist das für euch noch ein Thema?
Ist natürlich noch ein Thema. Da gibt es ja aktuelle Planungen der EDF, dort ein sogenanntes Technocentre zu errichten, wo AKW-Schrott eingeschmolzen werden soll. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den wir hier in der Region jetzt aktuell bekämpfen müssen. Und natürlich, das wird weiterhin ein Thema bleiben. Ich meine, es stehen ja dann auch weitere Dinge an, wie ein geplanter Abriss. Und wir kennen das ja auch hier von anderen AKWs, dass das immer gerne billig und mit möglichst viel Kontamination der Umwelt gemacht wird. Und deswegen sollte man da immer gut ein Auge drauf haben.
Und ein Auge natürlich auch nach Neckarwestheim, weil da aktuell noch ein Atomkraftwerk läuft. Ihr wart jetzt am letzten Wochenende in Neckarwestheim. Was habt ihr da mitgenommen? Da gab es ja viele Reden, da gab es viele Informationen. Wie lief das Ganze ab, beziehungsweise was habt ihr mitgenommen?
Ja, ein wesentlicher Punkt, der auch aktuell jetzt durch die Medien gegangen ist, ist, dass in dem AKW, in dem Block, der jetzt noch läuft, an den vorhandenen Dampferzeugern Rohre Risse aufweisen. Das ist auch bei dem Umweltministerium seit nunmehr 3 Jahren bekannt. Allerdings wird das Problem heruntergespielt. Und gerade jetzt hat ein hochrangiger Gutachter, der früher für das Bundesumweltministerium gearbeitet hat, eine Stellungnahme dazu abgegeben und hat nochmal deutlich gemacht, dass das eigentlich kein haltbarer Zustand ist, dass das AKW unter diesen Bedingungen weiter betrieben wird. Vor allen Dingen hat er nachgewiesen, dass sich das Umweltministerium bei seinen bisherigen Prüfungen auf Gutachten stützt, die im Mess- und Prüfverfahren angewendet haben, die eigentlich für den vorliegenden Fall gar nicht zulässig wären, sodass es eigentlich schon als Störfall bezeichnet werden muss, was da an Schäden bisher aufgetreten ist.
Jetzt ist es ja nicht mehr so weit hin, wenn ich es mal so ausdrücken darf, bis zum 31.12.2022 kann man deiner Meinung nach irgendwo die Zeit überbrücken und sagen, okay, das stehen wir auch noch durch?
Gerade daran liegt ja das Problem, aufgrund der Tatsache, dass eben das AKW planmäßig, muss man immer dazu sagen, in 2 Jahren abgeschaltet werden soll, besteht natürlich kein Interesse, da jetzt mehr in Reparaturen oder Nachrüstungen zu investieren. Und gerade darin liegt das Risiko, dass mit jedem Tag die eigentlich völlig veraltete Anlage eben aufgrund der voranschreitenden Schäden buchstäblich den Geist aufgibt bzw. in die Luft fliegt. Und deswegen ist jeder Tag länger, den das AKW läuft, einer zu viel.
Ihr habt das in Fukushima auch gehabt, in Neckarwestheim. Ich meine, Fukushima galt ja auch irgendwo ganz als sicher. Kam Fukushima in Neckarwestheim auch zum Zuge? Das heißt, wurde darüber auch berichtet?
Natürlich, also es wurde unter anderem eine Grußbotschaft verlesen einer Japanerin. Gerade wir an die Atominitiativen hier in Südwestdeutschland stehen in engem Kontakt mit japanischen Gruppen. Und in Japan ist ja jetzt nach der Verschiebung wegen Corona nach wie vor die Olympiade geplant. Und an die Atominitiativen weltweit sprechen sich eigentlich dagegen aus, dass man in dem Land oder vor allen Dingen auch in der Nähe zu der Reaktorruine in Fukushima dort eine Olympiade abhält. Einerseits, weil damit natürlich das Problem heruntergespielt werden soll und verharmlost werden soll. Andererseits aber auch, wo man möglicherweise Menschen aus aller Welt dorthin lockt, in diese Gefahrenzone.
Wie gefährlich ist denn jetzt noch Japan bzw. Fukushima?
Das haben wir ja ganz aktuell jetzt gesehen, als wieder ein Nachbeben aufgetreten ist, dass natürlich jederzeit sich der Zustand wieder verschlechtern kann. Wie stabil das ist, das wissen wir ja gar nicht. Es wird immer so dargestellt, als sei die Lage unter Kontrolle, aber gerade die Informanten vor Ort oder Informantinnen und Informanten vor Ort geben uns halt immer wieder die Nachricht, dass eben das bei weitem nicht unter Kontrolle ist und dass jederzeit wieder sich eine akute Situation einstellen kann.
Jetzt sind wir hier in Freiburg. Das heißt, das Hemd ist uns irgendwo näher als die Jacke. Ist halt einfach so. Was würdest du jetzt hier sagen, wenn ich dich fragen würde, was ist für uns in Freiburg gerade aktuell das gefährlichste Atomkraftwerk? Fessenheim ist ja irgendwie jetzt aus dem Rennen, das heißt, da bauen sie ab, bauen zwar vielleicht was Neues hin und so weiter, ist also immer noch mit einem Fragezeichen zu versehen, aber wir haben Neckarwestheim, wir haben Leibstadt und so weiter. Wo würdest du deinen Finger als erstes hinzeigen, wenn du sagen würdest, hier, das ist momentan das gefährlichste AKW für uns?
Ja, mit gefährlich oder weniger oder mehr gefährlich, da tue ich mich schwer. Also da mag ich mich eigentlich gar nicht festlegen wollen. Ich finde eigentlich, dass alle AKW weltweit sofort abgeschaltet werden müssen. Und viele von uns haben Verwandte oder Bekannte, die jetzt in der Nähe anderen AKWs liegen, könnte ich dann auch sagen, da bin ich genauso betroffen. Also da mag ich mich gar nicht festlegen. Die Gefahr ist eigentlich überall da und wir haben sie in Fukushima gesehen, wie es passieren kann. Und deswegen müssen eigentlich alle AKWs abgeschaltet werden.
Das war Ingo Falk. Zum Thema eben AKWs, aktuell aufgehangen am Unglück, an der Riesenkatastrophe, an der unvorhergesehenen, undenkbaren Katastrophe in Fukushima und eben auch gewürzt mit den aktuellen bzw. den AKWs in unserer Umgebung von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, gerne. Tschüss.
Jetzt geht's weiter mit Union Busting News und Arbeitsunrecht mit Jessica Reisner.
Ja, Klappspatinnen, das könnte ja ein schönes Wort sein, was sehr gut zu dem nächsten Beitrag passt. Beeinflussung der Betriebsratswahl bei Edeka Bauer in Konstanz. Da hat sich wirklich Unglaubliches zugetragen, ja. Verdi berichtet, beim privaten Betreiber von Edeka-Filialen Bauer in Konstanz gründeten Beschäftigte am 25. Januar 2021 erstmals einen Betriebsrat. Schöne Sache soweit. Aber wie es jetzt mit der Beeinflussung der Betriebsratswahl davon statten gegangen ist, das ist wirklich der reinste Krimi. Dieses Mal geht es nämlich nicht um Behinderung der Betriebsratsarbeit per Schikanen und Bedrohung, auch, das kommt ganz am Ende, sondern vor allen Dingen erstmal per Beförderung. Wie geht denn das? Zur Betriebsratswahl traten zwei Listen an, eine Verdi-Liste und eine unternehmensnahe Liste, die von zwei stellvertretenden Marktleiterinnen angeführt wurde. Edeka Bauer beförderte dann zusätzlich auch noch Personen, die eigentlich auf der Verdi-Liste gestanden hatten. Und diese Personen wechselten dann als Gegenleistung zur unternehmensnahen Liste. Vertretern der Führungskräfteliste war Wahlwerbung während der Arbeitszeit genehmigt. Beschäftigte der Verdi-Liste wurden mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bedroht, wenn sie während der Arbeitszeit Werbung machen sollten für die Betriebsratswahl. Beschäftigte bezeugten sogar, dass sie per Durchsage ins Marktleiterbüro gerufen wurden, um dann in einem Besprechungsraum von stellvertretenden Marktleitungen über das Wahlverfahren informiert zu werden, wobei dann mit Porträts der Kandidatinnen der einen Liste auch geworben wurde. Das ganze Prozedere hat tatsächlich gefrustet und gefruchtet. Die Auszählung der Wahl ergab also 2 Sitze für Verdi und mehrheitlich 3 Sitze für die Führungskräfteliste. Auf der konstituierenden Sitzung wurden tatsächlich die stellvertretende Marktleiterin zur Betriebsratsvorsitzenden und die andere stellvertretende Marktleiterin zur stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats gewählt. Und was hatte dieser neu gegründete Betriebsrat nun als erstes zu tun? Er stimmte der fristlosen Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes zu, das über die Verdi-Liste in den Betriebsrat gekommen war. Der Mann arbeitet seit 7 Jahren für Edeka Bauer und weiß wahrscheinlich auch gar nicht, wie ihm hier gerade geschieht. Edeka und der Betriebsrat der stellvertretenden Marktleiterinnen werden zudem also jetzt auch noch vor Gericht vom gleichen Anwalt vertreten, nämlich Dr. Manfred Schneider aus Konstanz, ein Name, den man sich meines Erachtens merken sollte. Insgesamt bei der Geschichte geht mir halt durch den Kopf, was soll man sagen, jede Belegschaft bekommt den Betriebsrat, den sie wählt, aber das hier ist schon ein besonders hartes Stück. Wir werden mit großem Interesse dranbleiben. Beschäftigte von Bauer Edeka in Konstanz können sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Ich hoffe, es wird da Proteste geben und bin da guter Dinge.
Jugendliche zerstören unsere Ortenau. Ob in Meisenheim, Malberg oder Lahr, die örtliche Presse sieht in jungen Menschen wieder und wieder Störfaktoren. Vermehrt beklagen Vereine, Schulen und Privatpersonen, dass Vandalismus in Zeiten des Lockdowns zugenommen habe und Eigentum beschädigt wurde. In Meisenheim wird beispielsweise eine Frist gesetzt, innerhalb der sich Jugendliche beim Vorstand der Sportfreunde Kürzel melden dürfen und zugeben sollen, mit Motorrollern Spuren auf dem Hartplatz hinterlassen zu haben. Der Vorstand Benjamin Kunz sagte, Eventuell war es ein jüngerer Mann, der seinen Kumpels oder der Dame seines Herzens zeigen möchte, was er für eine Prachtbursche ist. In La Dingling wird schon Video überwacht. Etwas weiter südlich werden Kameras gerade für die Grundschule diskutiert. 6.000 Euro sollen in Malberg für Überwachung investiert werden, um Straftaten besser verfolgen zu können. Ach, wie gut. Endlich jemand, der es verstanden hat. Law and Order Oberrhein. Gott sei Dank gibt es noch Bürgermeister wie Herrn Dietmar Benz, die ihre Prioritäten im Griff haben. Der Lara Zeitung sagt er, es muss einem schon schwer zu denken geben, wenn Datenschutz höher gewichtet wird als die Verfolgung von Straftaten. Ja, recht hat er. Das wäre ja schlimm, wenn man die Grundrechte von Menschen jetzt auch noch in Malberg schützen müsste. Die Bushaltestelle, Treppenaufgänge, das Tabakmuseum, Grünflächen und der Bolzplatz sind von übelstem Vandalismus betroffen. Das hätte es früher so nicht gegeben. Was bleibt einem da noch übrig, außer für tausende Euro Überwachung zu finanzieren? Ja, nix. Prävention und aufsuchende Jugendarbeit, Anlaufstellen über Stadtgebiet hinweg, grundsätzliche Förderung von selbstverwalteten Räumen für jüngere Menschen, Partizipation. Jo, jetzt, was soll das bringen? Klar, haben die Jugendliche gerade gegürtet, aber das heißt nicht, dass man randalieren muss. Und wer aus dem rechten Hüß kommt, der macht selbst auch nicht. Entschuldigen Sie die fehlende Sachlichkeit in der Sprache. Auch in La halten sich viele junge Menschen nicht an die Kontaktbeschränkungen. So fordert der SV Dingling auch fürs Landesgartenschaugelände, dass man die Bolzplätze im Bürgerpark zumache. Verdammt nochmal, was soll der Schissdreck? Jetzt mähen die junge Seicher auch noch kicke gehen. Und das ohne Maske. Was willst du machen? Hä? Okay, zurück zum Text. Die Badische Zeitung titelt im Norden des Dreiecklandes: Meist ohne Abstand. Menschen strömen in den Lara Bürgerpark und treiben Sport. Und darunter dann ein Bild mit Jugendlichen, die Fußball spielen. Gesichter gepixelt. Ha ja klar, wie der Schiss Datenschutz ja auf einmal wichtiger ist wie Corona. Ach, lege mich doch am Arsch. Schöne Woche noch.
Im letzten Jahr gab es immer wieder mediale Empörung über die Zustände auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben. Im Fokus waren dabei die großen Spargelbetriebe, mangelnder Arbeitsschutz, fehlender Infektionsschutz, schlechte Unterkünfte und immer wieder Betrug bei den Lohnzahlungen. Was hat sich seit dem letzten Jahr getan bei den Arbeitsbedingungen für Erntearbeiterinnen?
Ja, getan hat sich tatsächlich relativ wenig, zumindest nicht zum Besseren. Denn neben den schlechten Arbeitsbedingungen, neben der schlechten Unterbringungssituation kommt eben auch die Gefährdung durch das Coronavirus hinzu. Wie schon im letzten Jahr wird diese Situation auch genutzt, um die Arbeitsbedingungen von Erntehelferinnen noch weiter zu verschlechtern. Es ist zum Beispiel geplant oder wird voraussichtlich so sein, dass auch in diesem Jahr erneut die Saisonarbeitskräfte noch länger als vorher nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden können. Es wird erneut so sein, dass Hygienebestimmungen nicht eingehalten werden, dass Schutzmaßnahmen nicht kontrolliert werden. Also die Situation für Erntehelferinnen und Erntehelfer wird sich wahrscheinlich noch weiter verschlechtern.
Wie bereiten sich denn Landwirtinnen und ihre größten Interessenvertretungen, der Konservative Bauernverband, auf die Saison in der Pandemie vor?
Also es finden jetzt schon Gespräche statt zwischen den großen Interessenvertretungen, zwischen den Bauernverbänden und der Bundesregierung, insbesondere dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Dabei geht es sowohl um Sonderregelungen für die Einreise von Erntehelferinnen und Erntehelfer. Wir hatten das ja bereits im vergangenen Jahr mit der Spargelluftbrücke, also wo Erntehelferinnen und Erntehelfer extra eingeflogen wurden, auch dort unter Missachtung sämtlicher hygienischer Standards, dann eng im Flugzeug hergebracht wurden, dann eng in Bussen auf ihre Höfe gebracht wurden, dort 2 Wochen die Höfe nicht verlassen durften. Also die Leute mussten zwar eng auf eng miteinander arbeiten und leben, durften aber den Hof nicht verlassen, was viele Landwirte auch genutzt haben, nämlich die Lebensmittel. Und es gab dann so Hofmärkte, wo dann die Leute die wichtigsten Sachen kaufen konnten, Hygieneartikel und Essen, Trinken und Ähnliches, und das dazu überteuerten Preisen angeboten haben. Also es finden jetzt schon Gespräche statt, sowohl zur Einreise, es finden jetzt auch Gespräche statt zwischen dem Bauernverband und der Bundesregierung bezüglich der Regelungen wie jetzt der Sozialversicherungspflicht, also dass erneut Erntehelferinnen und Erntehelfer länger beschäftigt werden können, ohne sozialversicherungspflichtig zu sein, was eben auch nochmal ein großes Problem ist. Also es wird jetzt erneut alles versucht, eigentlich um auf Kosten der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter aus den osteuropäischen Ländern sozusagen die Spargelernte zu sichern und die Profite der landwirtschaftlichen Betriebe zu sichern.
Der Bauernverband, das erwähnten Sie soeben, fordert die Arbeitszeit für Erntehelferinnen zu deregulieren und sie sollen fast ein halbes Jahr sozialversicherungsfrei arbeiten dürfen. Die Forderungen des Bauernverbandes klingen erstmal so, als ob sie nur im Interesse der Landwirtinnen wären. Andererseits haben Erntehelferinnen wahrscheinlich auch wenig Interesse an Lohnabzug durch Sozialabgaben für ein Sozialsystem, zu dem sie dann trotzdem schwer oder kaum Zugang haben. Und die Zeit auf den Höfen in Deutschland ist vermutlich auch eher verlorene Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdient werden soll. Wie nimmst du da die Interessen der Erntearbeiterinnen gegenüber solcher Forderungen wie der des Bauernverbandes wahr?
Naja, das Problem ist natürlich, dass, also klar, die Zielsetzung ist, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist der Grund, warum die Menschen auch nach Deutschland kommen. Das Problem ist, dass dieses Kalkül leider oftmals auch nicht aufgeht. Viele Erntehelferinnen und Erntehelfer werden am Ende bei der Abrechnung dann um ihren Lohn betrogen. Nicht zuletzt auch aufgrund falscher Versprechungen bei den Anwerbungen, was die Arbeitszeiten zum Beispiel angeht. Also wie erwähnt, der Bauernverband will jetzt die Arbeitszeit weiter ausweiten. Normalerweise sind ja die Stunden mindestlohnpflichtig, also eigentlich müsste der Mindestlohn bezahlt werden, der wird in vielen Betrieben umgangen und oftmals arbeiten die Erntehelferinnen und Erntehelfer dann 12, 13, 14 Stunden oder länger auf den Feldern und erhalten aber am Ende bei der Abrechnung nur wesentlich weniger Stunden, als sie eigentlich gearbeitet haben. Das wird dadurch jetzt, diese Abrechnungspraktiken werden dadurch jetzt noch erleichtert, wenn schon regulär noch mehr Stunden gearbeitet werden dürfen, ohne dass eingeschritten werden kann. Also oftmals geht dieses Ziel, in kurzer Zeit oder in wenigen Monaten gutes Geld zu verdienen, eben leider nicht auf. Und ja, die Interessenslage der Erntehelferinnen und Erntehelfer ist natürlich so, dass sie in kurzer Zeit viel Geld verdienen wollen und da auch keine Abzüge haben wollen. Deswegen kommt auch noch während dieser Zeit jetzt relativ wenig dann zu Widerstand jetzt von Erntehelferinnen und Erntehelfern gegenüber lange Arbeitszeiten, sondern meist erst am Ende bei der Abrechnung, wenn sie feststellen, dass das diese Energie, die sie da reingebracht haben, diese vielen Stunden, diese Akkordarbeit dann eben nicht entsprechend wie versprochen bezahlt wird. Da kommt es dann eben dann oftmals zu Problemen. Und vielleicht noch zur Sozialversicherungspflicht. Inzwischen der Zugang für EU-Ausländer zur Sozialversicherungspflicht hat sich doch erheblich verbessert, gerade wenn es um Rentenzahlungen und Ähnliches geht. Also es wirkt sich am Ende schon negativ aus, wenn man in diesen Monaten eben nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, gerade in Bezug auf Altersarmut.
Erntearbeiterinnen werden von landwirtschaftlichen Betrieben ausgebeutet für billige Nahrungsmittelproduktion und die Politik schafft dafür den gesetzlichen Rahmen. Wie ordnet sich das ein in ein System von prekärer Beschäftigung und welche Rolle spielt da die Bundesrepublik Deutschland? Oder welche Rolle spielt da die bundesdeutsche Politik und besonders das Landwirtschaftsministerium?
Ja, das Bundeslandwirtschaftsministerium und auch die Landwirtschaftsministerien der Länder inszenieren sich schon immer oder sind schon immer Interessenvertretung der Landwirte, der landwirtschaftlichen Betriebe und nicht der darin Beschäftigten. Das wird immer wieder deutlich. Deutschland nimmt, was prekäre Arbeit nicht nur im landwirtschaftlichen Sektor angeht, eine führende Rolle in Europa ein. Wir kennen das ja auch aus der Fleischindustrie, die Ausbeutung von zeitlich befristeten Arbeitsmigranten. Das ist inzwischen in vielen Branchen Usus, in der Pflegebranche, in der Fleischbranche, im landwirtschaftlichen Sektor und gerade in der Nahrungsmittelproduktion nimmt da Deutschland natürlich gerade in dem Faktor eine führende Rolle ein. Die deutsche Politik tut alles, um die Profite sowohl im landwirtschaftlichen Sektor als auch in den anderen erwähnten Bereichen wie der Fleischindustrie, die am Laufen zu halten. Man merkt sehr, sehr deutlich, dieses System der Nahrungsmittelproduktion in Deutschland beruht auf der Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft. Und da kommt eben zu dieser prekären Ausbeutung dann eben auch noch das rassistische Bild, das von Migrantinnen und Migranten gerade aus Osteuropa gezeichnet wird.
Die schlechten und prekären Bedingungen auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben haben im letzten Jahr Proteste und wilde Streiks ausgelöst, zum Beispiel in Bornheim bei Bonn. Was konnte man da für eine Dynamik beobachten und wie hat sich durch diese Erfahrungen die Verhandlungspositionen der Erntearbeiterinnen gegenüber den Betrieben verändert?
Ja, die Dynamik wurde relativ klar erkennbar dahingehend, dass, wie erwähnt, es vor allem dann immer zu Problemen kommt, zu Auseinandersetzungen kommt, wenn Löhne nicht entsprechend wie versprochen bezahlt werden oder, und das war im vergangenen Jahr eben häufig auch der Fall, wenn Hygienebestimmungen nicht eingehalten werden, Arbeitsschutzmaßnahmen, die Angst vor dem Virus ist auch da groß. Es gab mehrere Todesfälle im vergangenen Jahr, die bis heute nicht medial faktisch keine Rolle spielen. Also es sind Menschen bei der Spargelernte, in der gesamten Erntesaison Menschen an dem Coronavirus gestorben, ohne dass es da eine öffentliche mediale größere Auseinandersetzung damit gab. Die Dynamik im letzten Jahr hat gezeigt, es gab an verschiedenen Höfen genau dann Auseinandersetzungen, eben wenn es bei der Auszahlung Probleme gab. Ich glaube schon, dass sich die Situation von Saisonarbeitskräften oder die Möglichkeit, sich zu wehren, die gewachsen sind. Es sind weniger Erntehelferinnen und Erntehelfer, die nach Deutschland kommen, als es zum Beispiel vor 2 Jahren noch der Fall war. Viele Höfe werben sehr intensiv darum und man merkt schon, dass es ein verstärktes Interesse auch an kollektiver Organisierung von Seiten der Saisonarbeitskräfte gibt. Das merkt man sowohl bei diesen Protesten, das merkt man aber auch, dass zum Beispiel gewerkschaftliche Initiativen wie Faire Mobilität oder die für den Bausektor zuständige IGBAU, also für den Agrarsektor zuständige IGBAU, auch inzwischen ein Mitgliedschaftsmodell entwickelt hat, das sich speziell an Saisonarbeitskräfte richtet und wo es sowohl um die Aufklärung über die Rechte bei der Arbeit in Deutschland geht, aber auch bei der Unterstützung, um die Unterstützung bei Streiks, bei Arbeitsniederlegungen, bei Protesten.
Sie haben soeben das Jahresmitgliedschaftsmodell erwähnt. Also die IG Bau hat das ja veranlasst und angepasst. Inwiefern steht den Gewerkschaften ihr klassisches Organisationsmodell denn im Weg bei der Organisierung von Erntearbeiterinnen?
Das gewerkschaftliche Modell oder das bisherige, so tradierte Modelle stehen allgemein im Weg, wenn es um die Organisierung zeitlich befristeter Arbeitsmigranten geht, sowohl im landwirtschaftlichen Sektor als auch in anderen Bereichen. Das merkt man sehr, sehr deutlich. Es gab auch lange Zeit nur kein sehr, sehr großes Interesse und keine ausgeprägten Versuche der Organisierung, weil man immer davon ausging in den Gewerkschaften, das ist ein nicht organisierbarer Bereich sozusagen. Da hat sich in der gewerkschaftlichen Diskussion in den letzten Jahren einiges verändert. Bereits 2011 wurde ja Faire Mobilität gegründet, also die gewerkschaftliche Beratungsstelle für mobile Beschäftigte, also für zeitlich befristete Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten in Deutschland. Seitdem wurden diese Stellen immer weiter ausgebaut. In ganz, ganz vielen Städten gibt es jetzt eben solche Stellen zur Beratung, zur Aufklärung und auch für gemeinsame kollektive Organisierung. Und man merkt jetzt, dass eine Gewerkschaft wie die IGBAU jetzt als erste Gewerkschaft so ein Jahresmitgliedschaftsmodell anbietet, dass es inzwischen auch in den Gewerkschaften ein Interesse gibt der Organisierung und ein Interesse daran gibt, auch zeitlich befristete Arbeitsmigranten als Mitglieder zu gewinnen und letztlich auch so eine kollektive Organisierung herzustellen. Also das ist ein sehr wichtiger Schritt und es ist auch eine Veränderung in der gewerkschaftlichen Debatte. Man sagt heute nicht mehr, solche prekären Beschäftigungsverhältnisse sind nicht organisierbar, sondern man macht sich daran, das trotzdem zu versuchen. Ja, natürlich müssen die Gewerkschaften insgesamt sich den neuen Herausforderungen auch ganz anders stellen. Sie müssen selbst migrantischer werden, sie müssen sich beschäftigen nochmal anders mit prekären Arbeitsbedingungen, als sie das bisher tun. Das sind bisher sind erste Schritte gemacht worden, aber noch immer sind die Gewerkschaften in Deutschland geprägt von einer gut organisierten Facharbeiterschaft und der Blick auf die prekären Arbeitsverhältnisse ist noch immer gering und noch geringer der Blick auf die zeitlich befristete Arbeitsmigration.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 11. März 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
All sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.